Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Und schön, dass wir einen Predigttext haben. Schön, dass unser Herr da ist. Das ist sehr gut. Schön, dass wir mal Bonbon haben. Ihr könnt das gerne lutschen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn euch langweilig ist, ihr könnt den Nachbarn oder den Vordermann, den Vorderfrau ein bisschen mit Luftschlangen so beglücken. So, das ist auch ganz nett. Das schafft so ein bisschen Beziehung auch, ne? Und ein bisschen Nähe schafft das, das ist immer gut. Okay, ja, Korinth, also ich mache ja mit meiner Predigtreihe weiter heute. Ich habe angefangen mit dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther. Das letzte Mal habe ich eine Passage aus dem ersten Kapitel genommen. Heute geht es um eine Passage aus dem zweiten Kapitel. Und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, ist der zweite Brief an die Korinther ein sehr persönlicher Brief. Es gibt mehrere Korintherbriefe. Zwei haben wir und mindestens zwei gibt es noch, die wir nicht haben. Und zum Teil bezieht sich das ein und andere auf den einen und anderen Brief. Man liest hier und dann denkt man, um was geht es denn? Da kommen wir dann aber gleich nochmal drauf, denn heute haben wir so eine Passage, wo man nicht richtig weiß, um was es geht, wirklich geht. Naja, Korinth, eine Gemeinde war das mit vielen Problemen. Es gab theologische Probleme. Das ist immer so eine Sache, der eine oder andere denkt immer, es ist besonders geistlich oder so. Und dann versucht er dann, seine Sachen so an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen, in die Gemeinde zu bringen. Es gab aber nicht nur theologische Probleme, die werden immer so ein bisschen so theoretisch abgehandelt, es gab natürlich auch ethische Probleme. Es ist im ersten Korintherbrief, wird das ein bisschen erzählt, da gibt es dann im Kapitel 5 einen Mann, der mit seiner Stiefmutter geschlafen hat, Sex gehabt hat. Also ein bisschen, das passt nicht. Also das ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Das ist wahrscheinlich aufgrund der Struktur der Gemeinde hängt das zusammen. Naja, wie auch immer. Also es gab theologische Probleme, es gab ethische Probleme und es gab natürlich auch persönliche Probleme. Der eine mit dem anderen. Und ich denke, das kennen wir alle ganz gut. Und das gibt es eigentlich in jeder Gemeinde, dass der eine und andere mit dem einen und anderen wieder nicht gut kann. Oder vielleicht auch der eine oder andere dem anderen irgendwie was nachsagt. Oder der eine oder andere hinterrücks hinter dem anderen was Negatives sagt. Oder ihn Bein stellt oder so, ne? Eine Falle stellt oder irgendwie sowas. Persönliche Probleme, weil einem die Nase nicht gefällt, weil einem das Reden nicht gefällt, weil man den anderen nicht riechen kann. Oder warum auch immer, gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Meistens wird das dann so vorgeschoben, oh ja, das sind also theologische Probleme, die man da mit dem anderen hat. In der Regel sind das persönliche Probleme, die man mit dem anderen hat. Und die gab es im Korinth auch. Davon lesen wir heute, deswegen erzähle ich das ja. Auf der anderen Seite, also ich habe gesagt, das ist eine sehr problembelastete Gemeinde, auf der anderen Seite eine sehr gesegnete Gemeinde. Nicht umsonst schreibt der Apostel Paulus im ersten Brief, an die Korinther im Kapitel 12 und Kapitel 14 von ganz, ganz vielen geistlichen Gaben und sagt, die könnt ihr haben, die und die und die und die und die. Das ist schön. Manchmal denke ich mir, oh, was haben die alles für viele Gaben gehabt? Eine reich gesegnete Gemeinde, obwohl sie so viele Probleme hatten. Obwohl sie nun wirklich nicht die Engel gewesen sind. Es gab viele Bekehrungen, es gab viele Taufen, also eine gesegnete, tolle Gemeinde. Und doch haben sie viele, viele Probleme gehabt. Ja, oft wird man in so einem lebendigen geistlichen Umfeld aneinander schuldig. Mal bewusst, willentlich und manchmal auch unbewusst. Wenn man irgendwie etwas sagt, etwas tut, was den anderen kränkt, was den anderen verletzt, wie auch immer. Mal bewusst, mal unbewusst. Der eine bringt eine merkwürdige Auslegung den anderen gegen durcheinander. Da schaut man auf den anderen runter oder man redet schlecht übereinander. Und ein anderes Mal sagt man irgendwie etwas Unbedachtes. Und die Folge davon ist immer das Gleiche und ist immer die gleiche, ist bis heute die gleiche. Es gibt irgendwie Unzufriedenheit, Unfrieden, man spaltet sich irgendwie. Und es gibt Parteiungen innerhalb der Gemeinde, das ist die Clique, da ist die Clique. Hier der Mittelblock ist eine Clique, da hinten ist so eine Clique, so, ne? Das ist immer das Gleiche, das war früher so und das ist heute so. Apostel Paulus schreibt das gerade im ersten Brief auch. Ein Auseinandergehen habe ich das genannt. Ein Auseinandergehen, man trifft sich nicht mehr, man redet nicht mehr miteinander, man betet nicht mehr miteinander, man entzweit sich irgendwie, man entfernt sich emotional voneinander. Warum? Naja, der hat mir doch das und das zu mir gesagt oder die hat mir das und das gesagt, die hat mich schräg angeguckt oder die hat mich nicht gegrüßt oder der hat mich nicht gegrüßt oder was auch immer. Diese persönlichen kleinen Dinge und sie trennen uns und sie bringen uns auseinander. Manchmal verleiten sie uns sogar zur Sünde. Was tut man also, wenn man aneinander schuldig wird? 2. Korintherbrief gibt ein paar Denkanstöße im 2. Kapitel. In Korinth gab es ein großes Problem, aber wir wissen nicht, um was es ging. Das, was ich gerade eben schon angedeutet habe. Es gab ein Problem, wir wissen aber nicht, ich lese gleich den Text, dann merkt ihr das. Vielleicht ist aber dieses Nichtwissen, habe ich mir überlegt, ganz gut, dass wir nicht alles wissen. Und vielleicht, und ich, wer meine Predigten aufmerksam verfolgt, der hat das schon öfters mal gehört, was da nicht steht, das brauche ich mir auch nicht zurechtzureimen. Ich brauche nicht zwischen den Zeilen versuchen zu lesen, denn man kann das eine lesen, man kann auch das andere lesen. Und für das eine und für das andere gibt es jeweils gute Argumente. Nehmen wir doch erstmal das, was wirklich da steht. Und das hilft uns schon wesentlich viel weiter. Wir können uns also auf das Wesentliche konzentrieren, nicht auf diese einzelne, spezielle Problem, die einzelne Schwierigkeit, die es damals in Korinth gegeben hat. Ich lese also ein paar Verse vor aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 11 und ich habe die jetzt nach der guten Nachricht mal mir abgedruckt und ich lese euch die vor. Wenn einer von euch jemanden Kummer bereitet hat, so hat er ihn nicht mir bereitet, sondern euch allen. Oder doch einen großen Teil von euch, damit ich nicht übertreibe. Ist er nicht genug bestraft mit dem, was die Mehrheit von euch über ihn verhängt hat? Jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihm verzeiht und ihn ermutigt, damit er nicht in Verzweiflung getrieben wird. Ich bitte euch also, beschließt ihn wieder in Liebe anzunehmen. Mit meinem Brief wollte ich eure Treue erproben und sehen, ob ihr meinen Anweisungen in allem Folge leistet. Wem ihr verzeiht, dem verzeihe ich auch. Wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen hatte, so habe ich es um euretwillen vor Christus getan. Der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was er für Absichten verfolgt. Soweit. Ich bete noch mal kurz. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest in unser Gewissen und dass du uns hilfst, dass wir ein Stück weit unser Leben weiterleben können mit dir und mehr nach deinem Willen, dass wir deinen Willen besser verstehen. Da bitten wir dich drum, segne du dein Wort, das, was ich sage, was ich vorbereitet habe. Wir wollen hören, wir wollen auf dein Reden aufmerken. Amen. Okay, was ist in Korinth passiert? Jemand hat sich an Paulus versündigt. Vielleicht hat er schlecht über ihn geredet, wie ich das gerade eben so versucht habe darzustellen. Vielleicht hat er ihm sein Apostelamt nicht gegönnt. Vielleicht hat er ihm irgendwie was nachgesagt. was er gar nicht getan hat, irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt, was auch immer. Wir wissen das nicht. Und es steht nicht da, was er getan hat. Es ist eigentlich damit auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende kommt gleich. Die Gemeinde bricht mit ihm den Kontakt ab. Okay? Paulus setzt sich für diese Person ein. Das ist so ganz knapp gesagt, was da passiert ist. Also, jemand versündigt sich an Paulus, die Gemeinde findet das doof, schmeißt den wahrscheinlich aus der Gemeinde raus und Paulus sagt, lasst Liebe walten, vergebt, nimmt ihn wieder auf. Okay? Also es wird nicht erzählt, was es war, dieses Schuldigwerden. Es gibt Dinge, habe ich mir überlegt, es geht dieser Brief, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, der ist ja nicht nur an Korinth geschrieben, er ist ja an die ganze Provinz Achaia geschrieben. Es gibt Dinge, die gehören eigentlich auch nicht in die Öffentlichkeit. Es gibt Dinge, die muss man nicht ausbreiten, vor allem. Und schon gar nicht schriftlich irgendwie aushängen. Denn nichts anderes ist ja der Brief. Er wird öffentlich gesagt, so, keine Ahnung, der Christoph, der hat dem Peter irgendwie, weiß ich auch nicht, Luft aus dem Fahrrad gelassen oder so. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Das gehört nicht dahin. Das gehört nicht in die Gemeinde. Es gehört nicht. Und jeder denkt jetzt auf einmal, oh, der Christoph, was ist das denn für einer? Und ich kann es auch andersrum sagen. Ich fahre ja gar nicht so viel Fahrrad, du fährst viel mehr Fahrrad. Nein, es gibt Dinge, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Deswegen gibt es ja, die katholische Kirche hat die Beichte, evangelische Kirche hat sehr stark die, auch Beichte, aber dann eben sehr stark auch die Seelsorge oder das seelsorgerliche Gespräch. Es gibt Dinge, die gehören nicht in die Öffentlichkeit. Und es gibt Dinge, die muss man nicht 2000 Jahre später immer noch lesen. Dass ein, keine Ahnung, ich nenne mal Crispus oder so, da irgendjemanden da irgendwas angetan hat. Muss man nicht wissen. Es ist nicht alles für die Öffentlichkeit da. Es gibt Dinge, die gehören einfach ins seelsorgerliche Gespräch rein. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Paulus sagt ja hier, wenn einer von euch jemanden Kummer bereitet hat, so hat er ihn nicht mir bereitet, sondern euch allen. Und dann schwächt er das noch ein bisschen ab, dann, naja, will ich nicht übertreiben, aber den meisten von euch, sagt er dann. Gemeinde ist mehr als nur ein lockerer Haufen von Christen, die irgendwann mal zu Christus gekommen sind, die sich irgendwann mal bekehrt haben und dann irgendwie so, naja, mal so locker so zusammenleben. Natürlich kann man so leben und es wird immer wieder so gelebt und manche leben immer wieder so, das ist, ja. Aber es ist eigentlich nicht das, wie uns in der Bibel gezeigt wird, wie Gemeinde sein sollte, wie Gemeinde gelebt werden sollte. Gemeinde ist nicht einfach nur ein lockerer Haufen, man trifft sich und das war's. Dann geht man wieder auseinander. 1. Korinther 12, 26, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Gemeinde soll eine, oder ist ein Organismus, der lebt, und dann heißt es an anderer Stelle, wir sind aufgebaut als lebendige Steine. Ja, wir sind lebendig, wir sind aufgebaut. Es ist lebendig, dieser Organismus, Gemeinde ist lebendig. Und er gehört zusammen. Es ist zusammen wieder als ein Haus, als ein Bau. Wir gehören zusammen. Ich kann nicht sagen, auch mit dem habe ich nichts zu tun. Das geht nicht. Also da kommt irgendein blöder Moskito, habe ich mir gedacht, und der sticht einen. Also ich war letztens beim Freund, der hatte Geburtstag gehabt und da flogen Tausende von Moskitos flogen darum. Das war ganz fürchterlich und ich bin immer meistens etwas lockerer bekleidet so und habe mich auch nicht hier mit so ein Chemiezeug da eingepinselt und ich wurde ständig gestochen irgendwie. Es ist fürchterlich, es ist nicht schön. Okay, also das hatte ich so im Hinterkopf. Ein Moskito, das sticht einen. Und dann bekommt man vielleicht erhöhte Temperatur, vielleicht bekommt man eine Entzündung. Und man ist sich ständig am Jucken, man kann sich nicht mehr richtig auf seine Arbeit konzentrieren, auf das Buch, was man gerade liest, auf den Film, den man gerade so schaut oder was auch immer. Wenn irgendwo ein Problem ist, das ist nur ein kleines Problem, da ist nur so ein kleiner Stich und so ein kleiner Buppel und das, der ganze Körper, das ist das, der ganze Leib ist irgendwie durcheinander. So sollte es sein, so stellt Paulus das ja auch im 1. Korintherbrief dann so vor. Naja, ideal. Beispiele hinken natürlich immer wieder. Okay. So sagt Paulus, dass die ganze Gemeinde betrübt ist wegen dem Vorkommnis, was dem Paulus widerfahren ist. Durch dieser einen Person, die wir nicht kennen, die nicht genannt wird. Okay, die Gemeinde hat wahrscheinlich diese Person ausgeschlossen aus der Gemeinde. So nimmt man an. Ist das gerechtfertigt? Ich weiß es nicht. Wir wissen das nicht. War es falsch? Keine Ahnung. Wir wissen das nicht. Kann falsch sein, kann richtig sein. Wie auch immer. Paulus verliert darüber kein Wort. Er stellt auch keinen so einen Bußkatalog auf. Also einmal schlecht über den anderen geredet, dann darfst du einmal nicht in den Gottesdienst gehen oder so. Oder hast du den anderen was Falsches nachgesagt, dann darfst du nicht am Abendmahl teilnehmen für 3 Wochen. Oder irgend sowas. Sowas stellt Paulus nicht auf. Ganz wichtig. Es gibt nicht so einen Katalog. An keiner Stelle der Bibel gibt es so einen Katalog, weil das ist auch nicht das Entscheidende. Wichtig ist einzig und allein, dass die Menschen, die Geschädigten, wieder zueinander finden. Wie auch immer. Und in der einen Gemeinde wird das so passieren, in der anderen Gemeinde wird das vielleicht anders passieren. Das Ziel ist das Entscheidende. Und da muss jede Gemeinde wahrscheinlich, denke ich, rausfinden, wie kriegt man diese Einheit wieder hin? Wie kommen wir wieder zueinander? Früher in Korinth war das wahrscheinlich so, dass dieser Mensch ausgeschlossen worden ist. Ob das heute so ist, gut ist, weiß ich nicht. Sei dahingestellt. Darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, dass man sich überlegt, wie kommen wir wieder zusammen? Wie werden wir wieder eine Einheit? Wie werden wir wieder geistliche Gemeinschaft? Wie werden wir wieder Brüder und Schwestern, die sich umarmen und die gemeinsam beten, die gemeinsam den Herrn anbeten können? Ich fand das so schön, dass wir dieses Lied hier, so ist Versöhnung, du hast es ja nochmal vorgelesen, Christine, so toll. Was denn? Schönes Gefühl das auch ist. Es macht was mit einem. Wenn man wieder zusammenkommt, wenn man sich versöhnt, wenn man sich vergibt, es ist Vergebung, es ist Versöhnung. Es ist so schön. Und das wird da so toll drin ausgedrückt. Und das sollte eigentlich das Normale sein. Dass Zerbruch wieder geheilt wird. Versöhnung geschieht. Und Versöhnung geschieht nur über Vergebung. Vergebung ist kein Gefühl. Vergebung ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich möchte dem anderen vergeben. Ich habe vielleicht nicht unbedingt das beste Gefühl dabei, aber ich möchte den anderen vergeben. Entscheidung. Ganz wichtig. Hat nichts mit Gefühl zu tun. Vergebung. Manchmal ist einer richtig blöd zu einem und mal richtig gekränkt und richtig, man ist am Boden. Und das ist trotzdem, es ist diese Entscheidung, ich möchte. Warum ich das möchte, komme ich gleich noch drauf, warum man das machen sollte. Man entscheidet sich dafür, diesen Riss, der zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Gruppen oder innerhalb der Gemeinde oder wie auch immer entstanden ist, dass man den wieder überbrückt. Da entscheidet man sich für. Die Frage ist, möchte ich das? Möchte ich überhaupt diesen Schritt machen? Möchte ich diese Entscheidung treffen? Oder möchte ich lieber in meinem Gefühl, in meiner Gekränktsein, in meinem Ekeligsein, möchte ich da drin verharren und sagen, boah, das ist die Frage. Es war nicht richtig, was du gesagt und getan hast, aber ich reiche dir jetzt die Hand, damit wir wieder zusammenkommen. Das ist eine Entscheidung. Nicht vergeben lähmt das Leben. Vergeben schaut nach vorne. Nicht vergeben schaut immer wieder nur nach hinten. Aber wir sind nach vorne gerichtet. Wir wollen nach vorne gerichtet sein. Denn Gott ist nach vorne gerichtet. Unser Herr ist nach vorne gerichtet. Deswegen können und sollten wir vergeben natürlich auch. Vergeben meint nicht eine gewisse Zeit nicht daran zu denken, sondern etwas abzuschreiben, abzuhaken, den Laufpass zu geben. Man holt es nicht nach einer gewissen Zeit wieder heraus, sondern, wie es mal dieses redensartmäßig heißt, vergeben und vergessen. Oder vergessen und vergeben. Vergeben und vergessen. Es ist weg. Oder wie es dann im Alten Testament, Gott wird dir deine Sünden, und das Sünde ist ja immer der Zerbruch, wieder ins tiefste Meer. Da kann keiner mehr hin. Ich glaube, Micha steht das. Kein Ranz runter. Vergessen. Weg. So wollen wir eigentlich leben. Wie viele Beziehungen, Gemeinden, Ehen leiden darunter, dass eine Partei oder ein Mensch oder eine Gruppe immer wieder diese alten Kamellen herausholt. Irgendwelche Familienstreitigkeiten innerhalb der Gemeinde von vor 40 Jahren, vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, wie auch immer. Es werden immer wieder diese alten Kamellen rausgeholt und das lähmt. Das ist nicht im Sinne Gottes und das lähmt. Das ist die Frage, entscheiden wir uns jetzt mal dafür, sagen, okay, wir schauen nach vorne und das, was gewesen ist, das lassen wir. Vergebung hilft uns, uns auf das vor uns Liegende zu konzentrieren, uns darüber zu freuen, an der Zukunft zu arbeiten und die Zukunft zu gestalten. Nun, dann vergebe ich dem anderen einen anderen einmal. Vergeben ist keine einmalige Sache. Vergeben ist ein Lebensstil. Das ist ein Zitat von Martin Luther King. Ich fand das sehr schön. Vergeben ist nicht so, ja, ich vergebe dir jetzt mal, okay. Das nächste Mal ist dann wieder das Alte. Nein, Vergeben ist ein Lebensstil. Vergebung, Leben ist ein Lebensstil. Und jeder Lebensstil muss natürlich auch eingeübt werden. Der muss probiert werden. Und am besten probiert man es mit einfachen Dingen erst und dann weiter und weiter und immer wieder. Man muss da dranbleiben, damit es dann eine Routine wird, damit es dann ein Lebensstil wird. Sonst wird es niemals ein Lebensstil. Jede Einübung kostet natürlich Kraft und Zeit, aber am Anfang steht immer die Entscheidung, so leben zu wollen. Wie ich das gerade gesagt habe, Vergebung ist eine Sache der Entscheidung. Entscheide ich mich dafür? Entscheide ich mich für einen vergebenden Lebensstil oder entscheide ich mich dafür, die Sachen immer wieder bei mir zu behalten und den Groll aufzubewahren und immer größer werden zu lassen, dass er wächst, dass er immer weiter Wurzeln in einen wachsen lässt. Okay, ich habe verstanden, dass Vergebung wichtig ist für die Beziehung untereinander, aber kann ich verzeihen, wenn der andere, der an mir schuldig wurde, keine Einsicht hat? Kann ich demjenigen verzeihen? Eine wichtige Frage. Manche können das nicht, manche können das. Das ist eine wichtige Frage. Ist ein anderer an mir schuldig geworden? Kann ich dem jetzt trotzdem verzeihen, obwohl der sagt, das war alles richtig? Sollte ich dem anderen verzeihen oder sollte ich ihm das immer wieder vorhalten? Sicher muss der andere sich seiner Schuld bewusst werden, bevor er die Vergebung erfassen und empfangen kann. Aber das entbindet mich nicht von der Vergebung. Vergebung ist ein Lebensstil, den ich als erstes ausüben muss. Es gibt eine sehr interessante Geschichte in der Bibel und die geht, ich habe nochmal nachgeguckt, 2,5 Seiten in der Bibel. Das ist eine ganze Menge. Eine Geschichte, die über 2,5 Seiten geht, die gibt es nicht oft. Das ist die Geschichte des ersten Märtyrers. Stephanus heißt er. Und dem wurde ganz, ganz übel mitgespielt. Wurden falsche Zeugen aufgestellt und so weiter und so weiter. Und da wurde er vor einen hohen Rat und da musste er sich verteidigen und so weiter und so weiter. Und ich lese euch den Schluss da mal vor. Apostelgeschichte 7, 54, ja, 54 bis 60 lese ich mal. Also wie gesagt, es ist jetzt schon fast über 2 Seiten, wurde jetzt schon erzählt und er hat sich lange erzählt, was er glaubt und so weiter. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn, also gegen den Stephanus. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest im Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Da schrien sie aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Eigentlich ganz, so wie es Jesus auch getan hat. Er vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Rechne ihnen die Sünde nicht an. Sie wissen nicht, was sie tun. Die Frage war, kann man vergeben, auch wenn der andere keine Einsicht hat? Ja. Und es ist eigentlich der Weg, den wir Christen gehen sollten. Auch wenn der andere keine Einsicht hat, sollten wir vergeben. Und Vergebung natürlich auch leben. Vergebung geht immer in Vorleistung, habe ich mir aufgeschrieben. Das geht nur, wenn ich es eingeübt habe. Und das ist das, was Paulus in unserem Text in Vers 10 schreibt, wenn er sagt, um Christi willen, also so wie Christus das getan hat, so wie Christus uns das vorgelebt hat, genau deswegen. Deswegen nehmt diese Person, die an mir schuldig geworden ist, wieder auf. Wir müssen vergeben, ihr sollt vergeben. Ihr könnt nicht immer nur brummelig sein, ihr könnt nicht immer jemanden ausschließen, ihr könnt nicht immer nur jemanden wegstoßen, das geht nicht. Das ist gegen dem, wie Jesus Christus uns das vorgelebt hat, wie seine ersten Nachfolger, hier den Stephanus als ersten Märtyrer, das gezeigt haben, gelernt haben von Jesus. Es geht nicht. Wir kennen alle das Vaterunser, ne? Beten wir gerne. Ja, ich kann es euch hier auch ablesen. Nach dem Vaterunser steht ein ganz interessanter Satz. Wenn ihr nicht vergebt, wird auch euch nicht vergeben. Das ist direkt im Anschluss an das Vaterunser, das wir doch so gerne beten. wenn uns mal die Worte fehlen. Vielleicht sollten wir uns das auch immer wieder ins Gedächtnis zurückholen. Wenn ich nicht vergebe dem, der an mir schuldig geworden ist, dann wird mein Herr mir auch nicht vergeben. Das ist ein ernstes Wort. Okay? Wir sollen vergeben, wir können vergeben, wir dürfen vergeben. Und wir sind Brückenbauer. Wir sind diejenigen, von denen Jesus sagt in der Bergpredigt, auch wer selig sind, die die Frieden stiften, die wieder zusammenbringen, die die Menschen zusammenbringen, nicht die auseinandertreiben, sondern die zusammenbringen. Sie werden Kinder Gottes heißen. Also lasst uns im Kleinen anfangen, das zu leben, zu lernen auch. Ziel der Vergebung ist immer die Wiederherstellung einer Beziehung. In der Gemeinde in Korinth sollte der eine wieder in die Gemeinschaft geholt werden. Wenn man in der Freundschaft oder in der Ehe sich etwas vergibt, soll das wieder den ungetrübten Zustand zurückholen. Das ist ja der Sinn von jeder Vergebung. Dass wieder der alte Zustand, der gute Zustand wiederhergestellt wird. Auch Frieden in der Welt, habe ich mir überlegt, wird nur zustande kommen, wenn sich die verfeindeten Parteien die Hand reichen und miteinander reden und sich vergeben. Vergebung ist befreiend. Denn ich kann die Last und die Schuld, die Unversöhnlichkeit endlich loslassen. Ich kann sie ablegen. Wenn der andere sie nicht ablegen kann, es ist seine Sache, aber ich kann sie ablegen. Und damit bin ich befreit und kann ich wieder gerade stehen und diese Last nicht immer mit mir rumtragen. Denn eine Unversöhnlichkeit, Unvergebenheit, das ist eine schwere Last, die man mit sich rumträgt. Ja. Vielleicht gibt es ja auch deswegen verschiedene Krankheiten, weil wir nicht vergeben können, weil wir so schwer an unserer Last tragen und das Ganze dann auf unseren Körper sich auswirkt. Ein letztes, und das steht im letzten Vers. Wir wissen doch, ich wollte es nochmal vorlesen, der Satan soll euch nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Wir wissen doch, was der Satan vorhat. Und es ist nicht umsonst, dass er der Durcheinanderbringer genannt wird oder übersetzt wird. Er bringt durcheinander, er entzweit, er macht auseinander. Und immer dann, wenn wir merken, hier stimmt irgendwie was nicht in meiner Beziehung, in der Gemeinde oder in der Ehe oder in der Familie oder am Arbeitsplatz, merken wir immer wieder, hier ist jemand anders mit am Werk. Das bin nicht nur ich. Das sind nicht nur meine Gedanken, die ich so habe. Das ist nicht nur der blöde andere. Das ist nicht nur die Schuld des anderen. Da ist noch jemand. Paulus sagt das extra. Wir wissen doch, was der vorhat. Der will uns auseinanderbringen. Warum? Weil wenn wir auseinandergebracht werden, sind wir kein Zeugnis mehr und sind wir auch kein Segen mehr für andere Menschen. Unversöhnlichkeit will er, Rechthaberei will er, Parteiungen sind ihm sehr gelegen und der Zerbruch der Beziehungen, da freut er sich natürlich auch drüber. Natürlich. Dann hat er sein Ziel erreicht. Frage für mich ist folgende. Das habe ich mir für mich gestellt, wen möchte ich mir als Vorbild nehmen? Jesus und Stephanos? Oder will ich mir den Satan als Vorbild nehmen? Will ich vergeben? Vergebung leben? Oder will ich in diesem Durcheinander weiterleben? Das ist die Frage, die ich für mich gestellt habe, die ich euch auch weitergeben möchte. Ne? So eine ernste Frage. Ich möchte jetzt nicht nur ernst sein, aber ist ja die Frage. Vergebung hat ja immer was mit Problemen und mit Schwierigkeiten zu tun. Mit Sünde, mit aneinander schuldig werden. Es ist kein leichtes Thema. Aber es ist eine Frage, wie ich das vorhin gesagt habe, es ist eine Sache der Entscheidung. Wie entscheide ich mich? Wie entscheidest du dich? Möchtest du so leben, dass es so durcheinander weitergeht? Oder möchtest du die Last, den Rucksack, den du mit dir rumschleppst, einfach ablegen können? Wie können wir es schaffen zu vergeben? Es widerstrebt uns doch. Es ist der Blick auf Jesus, zu dem wir immer kommen können, der uns alles und immer wieder vergibt. Wie oft wir auch zu ihm kommen, mit wie viel Schuld und wie viel Last, mit wie viel Dreck wir zu ihm gehen. Er vergibt uns immer wieder. Und für mich ist das eine große Hilfe für mein eigenes Leben auch. Petrus fragt einmal, wie oft soll ich vergeben? Einmal, zweimal, vielleicht siebenmal? Das wäre doch schon viel. Nein, siebenmal, 70 Mal. Und eigentlich heißt es immer. Immer vergeben. Nehmen wir uns das einfach mit. Vergebung ist Gottes Wille. Vergebung befreit. Und Vergebung lässt uns fröhlich sein. Und dann können wir auch gerne wieder, hier sollen wir jetzt so Luftschlangen spielen, ne? Weil das was Schönes ist. Okay.